NDR Info. Norddeutschland.
Mit Birgit Hasselbusch, schön, dass Sie dabei sind am 1. März, dem Weltseegrastag. Ja, wir hören aus Schleswig-Holstein, was dieses Gras für Vorteile für Mensch und Tier hat. Und außerdem, wie man Schüler dazu bringt, soziale Medien Detox zu machen, Stichwort Kicken statt Handy. Und dann war Anpfiff am Hamburger Thaliertheater für einen besonderen Abend. Ja, und ihre Bühne genutzt haben auch nochmal viele Politiker und Politikerinnen in Hamburg. Denn es geht um jede Stimme. Vor der Bürgerschaftswahl morgen kämpfen alle Parteien bis zuletzt um die Wähler und Wählerinnen. Die CDU hatte bei ihrem Abschluss gestern Abend prominente Unterstützung von CDU-Chef Friedrich Merz. Annalena Ehle war bei der Veranstaltung in der Hafen City dabei.
CDU-Chef Friedrich Merz und Spitzenkandidat Dennis Thering kamen bei lauter Musik und begleitet von großem Applaus auf die Bühne. Viele der rund 700 Parteimitglieder filmten den Auftritt wie bei einem Konzert. In seiner Rede betonte Friedrich Merz, dass die Hamburger CDU die Chance habe, mindestens auf dem zweiten Platz zu landen. Außerdem sagte er:
Ich freue mich aber auch darauf, dass die Hamburger CDU Verantwortung mit übernimmt, hier in einer neuen Landesregierung, wenn das eben möglich ist.
Spitzenkandidat Dennis Thering hatte sich für eine Koalition mit der SPD ausgesprochen. Gestern betonte er erneut:
Wir wollen die Grünen in die Opposition schicken und dann, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir Sonntagabend, wenn wir ein starkes Ergebnis einfahren, auch hier bei uns in Hamburg richtig Rambo-Zambo machen und dann geht's rund, liebe Freundinnen und Freunde.
Insgesamt gab sich Dennis Thering mehr als selbstbewusst.
Die Grünen sind in Hamburg zwar bisher offiziell der Wunschpartner der SPD, die nach allen Umfragen bisher morgen vermutlich stärkste Kraft werden wird, aber verlassen kann sich die Partei darauf natürlich nicht. Deshalb warb Spitzenkandidatin Katharina Fegebank beim Wahlkampfabschluss in der Innenstadt gestern auch nochmals nachdrücklich um jede Stimme. Die Grünen liegen mit der CDU Kopf an Kopf. Mehr dazu von Jenny Witt.
Ein kalter Abend in der heißesten Phase. Wir kämpfen noch und das ist bitter nötig. So Fegebank auf dem Gänsemarkt gestern Abend. Schwierig aus ihrer Sicht. Die Bundestagswahl habe den Hamburger Wahlkampf überschattet.
Richtige Hamburg-Themen zu setzen und zu sagen, da kommen wir her, das haben wir erfolgreich gemacht und da wollen wir hin, das war schwierig.
Fegebanks Warnung, eine rot-schwarze Koalition im Senat würde Stillstand und Rückschritt bedeuten. Mit ihr auf der Bühne war die Außenministerin Annalena Baerbock. Robert Habeck hatte abgesagt. Sie beschrieb Hamburg als Vorreiter in der Verkehrswende, der Integration, der Klimapolitik. All diese Themen und auch die Gleichberechtigung seien unter der CDU in Gefahr.
Und es ist eben kein Zufall, dass in dem Verhandlungsteam von der Union nur 6 Männer sitzen und keine einzige Frau.
Die Grünen zählen auf Hamburg, so Baerbock. Zum Zustand der Partei auf Bundesebene sagte sie nichts, sprach auch nicht mit den Medien.
Parteien vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und wir sind morgen live dabei. Ab 17.55 Uhr geht's in unsere Sondersendung für alle ARD-Infowellen. Und ab 22 Uhr bildet die ARD-Infonacht das Wahlgeschehen verlässlich ab. Und das natürlich mit dem Blick auf die aktuellen Zahlen, Reaktionen und Einschätzungen. Heute ist Samstag, der 1. März. Weniger Unfälle, weniger Verletzte und weniger Tote. Die deutsche Verkehrsstatistik aus dem vergangenen Jahr ist ein Lichtblick und zeigt einen positiven Trend. Leider jedoch nicht in allen Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gab es mehr Opfer zu beklagen, wie Frank Schwarz berichtet.
Im vergangenen Jahr gab es landesweit 93 Tote bei Verkehrsunfällen. Das sind deutlich mehr als in den beiden Vorjahren. Die Zahl der Unfälle insgesamt ist mit über 55.000 hingegen um 500 zurückgegangen. Jeder einzelne Todesfall ist eine Tragödie für die Angehörigen und mahnt uns alle, noch entschlossener für mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen, sagte Innenminister Pegel zu den vorläufigen Zahlen. Es wurden mehr als 1.100 Schwerverletzte registriert. Besonders alarmierend sei, dass zu geringer Abstand und überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle zählten. Fast 700 Unfälle mit Verletzten waren laut Statistik auf zu geringe Abstände zurückzuführen. Über 600 passierten wegen zu hoher Geschwindigkeit.
Aus Mecklenburg-Vorpommern blicken wir rüber nach Schleswig-Holstein, heute am Weltseegrastag. An vielen Küstenabschnitten breitet sich die Pflanze nach Jahrzehnten des Rückgangs wieder aus. Und das ist gut, weil Seegras ein wichtiger CO2-Speicher und außerdem ein Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten ist. Aber nicht an allen Orten in Schleswig-Holstein kehrt das Seegras zurück. Jon Zahlmann weiß mehr.
In der Kieler Förde feiert das Seegras seit ungefähr 10 Jahren ein ziemlich spektakuläres Comeback. Die mit Seegras bewachsenen Flächen haben nach Schätzungen des Kieler Geoma-Instituts um rund 50% zugenommen. In der Flensburger Förde haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dagegen einen dramatischen Rückgang um etwa 80% registriert. Sie machen dafür die Nährstoffeinträge vor allem aus der Landwirtschaft verantwortlich, die Algenwachstum fördern und die für Seegras so wichtige Wasserqualität verschlechtern. Nährstoffberichte des Landes bestätigen, dass die Einträge in die Ostsee, zum Beispiel in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg, besonders hoch sind.
Mehr Natur statt Technik vielleicht. Psychologen und Psychotherapeuten sind nämlich besorgt. Jugendliche hängen immer länger an ihrem Handy rum und das führt zu negativen Verhaltensweisen. Auch weil TikTok und Co. ein erhebliches Suchtpotenzial bergen. Die sogenannte Jim-Studie untersucht jährlich die Mediennutzung von 12- bis 19-Jährigen. Und dabei kam heraus, immer häufiger werden sie mit problematischen Inhalten im Netz konfrontiert. Wie beleidigenden Kommentaren und extremen politischen Ansichten. Die Kommunikation mit anderen kann sich dadurch verschlechtern und die Leistung in der Schule auch. Ein Pädagoge in Kiel hat täglich mit den Folgen zu tun und hat sich etwas überlegt, um dem entgegenzusteuern. Das Motto: Kicken statt Handy. Unter Aufsicht 2 Stunden nachmittags in der Schule. Thorsten Philips stellt uns das Konzept vor.
Ey, die Geselle da weg!
Sie toben ohne Handy in der Schule am Nachmittag. Die Jugendlichen der Heikendorfer Heinrich-Heine-Schule. Der Sportlehrer und Pädagoge Philipp Krämer beobachtet die negativen Folgen des zunehmenden Handykonsums auch bei den Kindern an seiner Schule.
Also grundsätzlich ist es so, dass das Handy bei uns in der Schule omnipräsent ist. Man merkt es einfach, es ist Teil des Alltags geworden. Und dementsprechend versuchen wir da so ein bisschen gegenzuwirken, einfach weil auch im privaten Bereich dieser Medienkonsum sehr, sehr hoch ist.
Jugendliche werden laut der jüngsten Studie Jugendinformation Multimedia, kurz JIM, vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest immer häufiger mit problematischen Inhalten im Netz konfrontiert. TikTok und andere sogenannte soziale Medien haben ein ernstzunehmendes Suchtpotenzial, erklärt Professor Dr. Lars Timmermann von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.
Im Moment sehen wir, dass bei intensiven Social-Media-Nutzern das Kleinhirn ein bisschen abnimmt vom Volumen. Und das Kleinhirn braucht man ja sonst für differenzierte Bewegung, beim Sport, bei Balance, bei Koordination.
Deshalb setzt Philipp Krämer auf Glückshormone durch Sport und auf den Effekt, dass man einen Ex-Fußballprofi dank Sponsoren für das Projekt gewinnen konnte. Patrick Herrmann, früher unter anderem bei Hannover 96, Holstein Kiel und Darmstadt 98 aktiv, ist bei den Kindern beliebt. Die Handys müssen am Anfang der Stunde in eine Plastikkiste gelegt werden und dürfen dann nicht mehr rausgeholt werden. Doch die Kiste wird nicht beaufsichtigt, erzählt Patrick Herrmann.
Allerdings erwischt man ja schon den einen oder anderen Mal, wenn sie jetzt vielleicht dann doch mal eine spielfreie Zeit haben und die Handys, die liegen in einer Kiste, genau wo sie mal schnell drauf zugreifen könnten. Und der eine oder andere schaut mal schon mit einem Blick da drauf, ob irgendwas passiert ist oder nicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, geben sie es für den Fußball denn doch gerne ab. Und ja, natürlich dann, wenn die Stunde vorbei ist, nimmt es auch schnell wieder in die Hand. Und man sieht sogar den einen oder anderen in der Kabine damit direkt schon rumsitzen.
Dass Jugendliche selbst bei solchen Vorgaben trotzdem ans Handy gehen, unterstreicht für Patrick Herrmann die Wichtigkeit solcher Projekte. Viele Eltern wünschen sich solche Angebote auch an ihrer Schule.
Zu viel online, zu wenig offline. Und da ist natürlich Fußball, Sport allgemein eine gute Wahl, eine gute Alternative.
Sie sollen an die frische Luft sich austoben, als Mannschaft, den Mannschaftssport einfach leben.
Ja, bedenklich ist, sage ich jetzt mal, was die Bildschirmzeit auch von Kids mittlerweile am Smartphone letztendlich angeht. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass es so eine AG gibt, weil das geht für mich genau in die richtige Richtung.
Die Fußball-AG ist für Philipp Krämer und Patrick Herrmann ein erster Schritt. Die Kinder sollen durch die AG mehr Lust auf Fußball bekommen und dann in einem zweiten Schritt in einen Fußballclub eintreten und dann mehrmals pro Woche spielen. Die Kinder sind begeistert.
Ich finde es sehr gut, weil generell sind ja die Kinder heutzutage sehr oft am Handy und dann kann man auch ein bisschen mehr Sport machen und so.
Das macht halt mehr Spaß, mit anderen Kindern zu spielen, als halt den ganzen Tag nur so am Handy zu hängen.
Einige von ihnen wollen beim Heikendorfer SV eintreten. Das wäre ganz im Sinne von Philipp Krämer und Patrick Herrmann. Sie finden, dass ihr Projekt Schule machen sollte.
Kicken statt Handy. Fußball oder auch ein bisschen Fasching vielleicht, denn an vielen Orten sind jetzt Jecken unterwegs, auch im Norden. In Braunschweig ist Schoduwelzeit bei Norddeutschlands größten Karnevalsumzug. Da gibt's traditionell auch jede Menge Süßkram und unser Reporter Matthias Zimmermann hat mal nachgewogen.
Die Wagen sind mit 20 bis 25 Tonnen Süßigkeiten beladen. Das klingt viel, ist es auch. Allerdings etwas weniger als in den vergangenen Jahren. Das liegt am gestiegenen Preis für die Bonbons und an zusätzlichen Kosten, um die Strecke abzusichern. Nach den Anschlägen von Magdeburg und München ist das bestehende Sicherheitskonzept noch einmal verschärft worden. Die Besucher und die Aktiven sollen durch zusätzliche Absperrgitter, Betonklötze und LKW-Sperren rundum vor Angriffen auch mit kleineren Fahrzeugen geschützt werden. Zusätzlich sind mehr als 500 Polizisten an der Strecke im Einsatz, also an jeder Ecke. Rund 4.500 Tänzer und Tänzerinnen, Musikgruppen, Vereine und andere wollen etwa 5 Stunden lang mit 131 Motivwagen bunt und fröhlich durch Braunschweig ziehen. An der Strecke werden bis zu 250.000 Besucher erwartet.
Karneval auf Norddeutsch. Und ab auf die Bühne. Zum Abschluss seiner Intendanz am Hamburger Thalia-Theater hat Joachim Lux noch einmal viele Weggefährten zusammengeholt. Einer von ihnen ist der Regisseur Johann Simons. Er brachte jetzt Ubu von Alfred Jarry heraus. Eine wilde Farce über Despotismus und gelebte Allmachtsfantasien. Uraufgeführt 1896 und noch immer aktuell. Von der Premiere am Abend berichtet Katja Weise.
Man meint ihn zu kennen, diesen Mann, der hier angestachelt von seiner Frau brutal nach der Macht greift und den gesamten Staatsapparat an sich reißt, nur auf den eigenen Vorteil bedacht.
Wir verändern die Gesetze.
Yes, yes, du bist so klug.
Wir bauen die Justiz um, komplett von A bis Z.
Genau, genau.
Dafür verlassen die beiden dann auch einmal ihr Haus. Die meiste Zeit jedoch hocken sie drinnen, kochen hier ihr blutiges Süppchen. Was sich hinter den Wänden abspielt, verfolgt das Publikum über große Leinwände. Es sieht zwei Menschen, die sich in ihrer Grobheit gefallen.
Oh, mein Ekelmann, was tust du?
Und so hat Mutter Ubu, eine Wiedergängerin von Shakespeares Lady Macbeth, auch keine große Mühe, ihren Mann davon zu überzeugen, den König umzubringen und sich selbst die Krone aufzusetzen. Jens Harzer spielt diese fiese Strippenzieherin, die hier deutlich mehr in den Vordergrund tritt als bei Jarry, mit viel Spaß an der Überzeichnung. Marina Galitsch, ebenbürtig, den tumpen, brutalen Vater Ubu.
Das war ein herrliches Zusammenspiel von Jens Harzer und seiner Frau. Also ich bin beflügelt, grandioses Spiel.
Der erste Teil des gut zweistündigen Abends ist getragen von der Energie dieses intensiven Miteinanders. Johann Simons setzt ganz auf diese beiden. Zeigt die Ermordung des Königs und anderer Menschen als Spiel im Spiel, mit Hilfe von Puppen und Wäschestücken. Eindringliche Bilder, die die ganze Brutalität, Selbstherrlichkeit und Lächerlichkeit der Despoten zeigen.
Ich fand die erste Stunde sehr überzeugend, aber auch in erster Linie getragen von Jens Harzer. Und dann war irgendwie die Luft raus.
Also ich habe mich zum Schluss wahnsinnig gelangweilt. Und ich hatte am Ende auch den Eindruck, dass sie nicht fertig geworden sind.
Alfred Jarry hat sich mehrfach mit der Figur des Ubu befasst. Johann Simons verbindet in seiner Fassung verschiedene Stücke. Nachdem die Ubus als Herrscher gescheitert sind, beschließen sie unter anderem, sich als Knechte zu verdingen, nicht ohne Hintergedanken.
Wir wollen aller Welt dienen, aller Welt Dienstboten sein. Und wir wollen aus all diesen freien Menschen Herren und Meisterinnen machen, damit sie uns endlich ihre Befehle erteilen.
Alfred Eleuteria und Camille, die nun neu dazukommen, haben allerdings kein Interesse. Bedeutet das doch auch, Freiheit aufzugeben? Aber die Ubus fackeln nicht lang.
Was lassen Sie mich bitte?
Das Ensemble findet nach dem intensiven Beginn nicht sofort zusammen. Die Inszenierung verliert ihre konzentrierte Form. Es wird reflektiert. Über Leben und Tod, den kleinen Tod beim Liebesakt, die Liebe sowieso, das Gefühl beim Schlangestehen, Ameisen. Und manche dieser Sätze wirken seltsam schal. Oder banal.
Also ich wusste gar nicht, was ich denken sollte zwischendrin und ich wusste auch nicht genau, ob das sozusagen so einen Bezug hatte zu irgendwas. Also es war wie so ein Fiebertraum, ein bisschen. Ja.
Grandios und verstörend zugleich.
Zunehmend zäh arbeitet sich der Abend auf sein Ende hin. Nur den Ubus geht nicht die Luft aus. Sie machen immer weiter, bis heute. Schon nach der Uraufführung schrieb ein Kritiker, Ubu ist unter uns.
Premiere im Thalia-Theater und